Die Erfurter Fachhochschule veranstaltet jetzt zum dritten Wintersemester hintereinander im Audimax eine Ringvorlesung, die den Titel trägt Grundlagen der Nachhaltigkeit. Diese Ringvorlesung wird mittlerweile gemeinsam realisiert von insgesamt 6 Thüringer Universitäten und Fachhochschulen, um genau zu sein, 3 Universitäten und 3 Fachhochschulen. Und sie zeichnet sich als Ringvorlesung dadurch aus, dass jede der insgesamt 15 Vorlesungsstunden von anderen Wissenschaftlern durchgeführt wird. Über diese 3 Jahre Ringvorlesung habe ich mich mit den Organisatoren unterhalten. Das war zunächst nur Professor Dr. Matthias Gater, der das Ganze aus der Taufe gehoben hat und seit diesem jetzt laufenden Semester ist als Co-Organisatorin dazugekommen, Professorin Dr. Viola Muster. Nun ist das Thema Nachhaltigkeit ein wenig aus der Mode gekommen und deshalb habe ich das Gespräch mit der Frage eröffnet, was man sich unter diesem komplexen Begriff Nachhaltigkeit eigentlich vorstellen soll, heutzutage.
Würde man wahrscheinlich von Zukunftsfest reden. Das ist ja so ein Wort, was sich da ein bisschen an die Stelle gesetzt hat. Das deckt es nicht ganz ab. Das ist aber, dass wir quasi nachhaltig denken und wirtschaften und leben, bedeutet in der klassischen Rolle erstmal an die Zukunft zu denken. Also heute so zu leben, dass wir auch morgen ein gutes Leben haben, ohne aber heute für Ungerechtigkeit zu sorgen. Also das sind die beiden Dimensionen. Also zu sagen, wir müssen natürlich schon heute einen Ausgleich schaffen, also ein menschenwürdiges Leben für alle ermöglichen, aber eben auch ein umweltverträgliches Leben, was die planetaren Grenzen beachtet, aber vor allem die Nachhaltigkeit ist so, dass wir Lösungen finden, die auch für die Zukunft tragen und nicht nur im Hier und Jetzt leben.
Und das haben wir in der Vergangenheit nicht getan, in die Zukunft zu denken?
Also wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, wenn man jetzt mal insbesondere das 20. Jahrhundert betrachtet, dann können wir festhalten, insbesondere im globalen Norden leben wir weitaus über unsere Kapazitäten hinaus, zu Lasten schon jetzt lebender Menschen im globalen Süden vor allen Dingen und aber eben vor allen Dingen zu Lasten von zukünftigen Generationen, deren Ressourcen wir jetzt eben schon verbrauchen und denen wir sehr viele Sachen auch hinterlassen. Denken wir an die ganzen Emissionen, Stichwort Klimawandel.
Und wir haben früher über die Zukunft gar nicht so sehr nachgedacht. Ist das eine neue Entwicklung, dass man über die Zukunft nachdenkt und über die Folgen dessen, was man tut?
Naja, also in unseren Gesellschaften gab es früher das Paradies oder die Hölle. Das war die Zukunft, die man hatte, wo man gesagt hat, achte drauf, ob du in den Himmel kommst und in die Hölle gehst. Also ich würde mal sagen, da war schon so ein bisschen was dabei, dass man sagt, das endet nicht plötzlich. Also dieser Glauben hatte schon eine Dimension, die so ein bisschen an die Zukunft denkt, allerdings auf einer sehr individuellen Ebene. Und dann gibt es ja die Geschichte von der Forstwirtschaft, die also im 18. Jahrhundert erkannt hat, wie nachhaltige Forstwirtschaft aussieht, dass man eben nicht mehr Bäume fällen darf als nachwachsen. Das waren so die ersten Sachen. Thema Überfischung. Ich habe einen interessanten Beitrag neulich gehört über das Konzil in Konstanz, wo der Bodensee zu überfischen drohte, wo man irgendwie auch geschaut hat, wie können wir das regeln. Also das ist kein völlig...
Das haben wir jetzt ja wieder. Das Fältchen darf im Bodensee nicht mehr gefangen werden.
Ja, oder Ostsee oder überall, Überfischung der Ozeane und sowas. Was sicherlich neu ist, ist diese Dimension der Grenzen, der planetaren Grenzen, dass wir das erkannt haben. Da musste man sich im Mittelalter keine Gedanken drüber machen. Da ging es vielleicht um die Allmende, dass man da sorgsam mit umgeht. Aber das war ein sehr überschaubarer Rahmen. Und wir haben jetzt halt die globale Dimension, die doch schwieriger ist zu handeln, weil jeder nur ein bisschen verantwortlich ist und nicht eine Person oder eine geringe Personengruppe das Problem lösen kann, sondern es geht eigentlich nur als Weltgemeinschaft, dass aber genauso die Betroffenheit auch so ist. Und das macht es, das ist die Herausforderung, die wir heute haben. Aber ich denke mal so, der Gedanke der Nachhaltigkeit so ganz neu ist der, glaube ich, nicht. Und wenn wir das jetzt noch weiter fassen, also jenseits der planetaren Grenzen, also es gibt ja dieses Modell der 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit, die wir haben, da würde man sagen, da war sicherlich die mittelalterliche Gesellschaft vielen Ansprüchen, hat die nicht genügt, also im sozialen Bereich, dass man sagt, das war eine hochgradig ungerechte Gesellschaft. Also jetzt nicht das irgendwie zu verklären, zu sagen, wir haben früher nachhaltig gelebt, aber zumindest was das Erreichen der planetaren Grenzen anbelangt, da haben wir ein neues Problem oder seit 100 Jahren wissen wir, dass es, müssten wir wissen, dass es so ist.
Ja, Und vielleicht noch ergänzend, wenn wir im Kontext Nachhaltigkeit gerade jetzt eben in Deutschland, im globalen Norden sehr stark ja auch die Frage des Wenigers adressieren müssen, dann kann man auch sagen, das ist auch nichts Neues, sondern Vorstellung von Genügsamkeit, von Askese, auch als etwas Anstrebenswertes gibt es entlang der gesamten Menschheitsgeschichte. Nur, dass wir eben in den letzten 100 Jahren sehr viel Freude am Überfluss gefunden haben und eigentlich dieses Idealbild des Weniger im Moment scheinbar noch nicht mehrheitsfähig ist, obwohl es ja sehr viele Menschen auch gibt, die das zumindest in ihrem persönlichen Alltag erkennen, dass auch ein Weniger zum Beispiel an Medienkonsum, ein Weniger an Optionen durchaus seine Vorteile hat.
Der Überfluss ist das eine, und das andere ist doch wahrscheinlich auch die Macht, die wir gewonnen haben durch die Technik, die wir einsetzen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also wenn Sie jetzt damit meinen, wie schnell sich Informationen auch verbreiten oder welches Wissen
wir dachte haben? Eigentlich an ganz lapidare Geschichten. Also wenn ich mir vorstelle, der Herr Benz hätte vorausgesehen, wie sich die Entwicklung des Automobilverkehrs abzeichnet, oder die damaligen Politiker hätten das abgesehen, wäre die Entwicklung dann auch so gewesen, dass wir jetzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung ein Automobil hat, statistisch gesehen jedenfalls.
Ja gut, da sind wir tatsächlich schon sehr konkret beim Thema der Ringvorlesung. Da geht es nämlich um Postwachstum, und die Antwort auf Ihre Frage wäre, die Grundproblematik ist natürlich, dass wir wachsen, ne? Dass wir von allem immer mehr produzieren müssen, wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Paradigma unseres Wirtschaftssystems. Und von daher war das, denke ich, auch schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall absehbar, dass es so kommen könnte. Aber klar, es hätte sicherlich auch andere Weichenstellungen geben können. Also Wachstum ist immer noch die zentrale Ideologie und damit eben das Übermaß, was damit einhergeht, ja, von allem mehr zu haben.
Herr Gater, Sie haben die Vorlesung jetzt schon zum dritten Mal vorbereitet mit. Und ich habe mir mal die Entwicklung angeschaut der Themen, die sich ja über sämtliche Themenbereiche in dieser Welt im Grunde genommen erstrecken, mit Ausnahme von Krieg und Frieden. Das ist ein Punkt, der kommt nicht in der Nachhaltigkeit drin vor. Aber ansonsten haben wir im Grunde genommen alle Themenbereiche. Wie kommt so eine Ringvorlesung, in der Sie 10, 12 Vorlesungen organisieren mit jeweils unterschiedlichen Referenten und Referentinnen. Wie kommt so eine Themenpalette zustande?
Ja, also tatsächlich vor 3 Jahren hat es gestartet, diese Ringvorlesung. Das ging bei uns einfach mit einer Umstellung der Studienprüfungsordnung damit zusammen, und es gab ein neues Modul, Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung. Das war eigentlich nur für einen relativ kleinen Studiengang gedacht, und ich habe irgendwie gesagt, naja, ich würde mich eigentlich gerne dieser Veranstaltung annehmen. Ich bin auch eben im Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat und so, und das Thema treibt mich um seit vielen Jahren, und deswegen habe ich gesagt, das ist auch ein bisschen Ehrensache, ja, dass ich mich um diese Lehrveranstaltung kümmere. Und hatte dann relativ schnell die Idee, weil wir auch ein Leitbild für die Hochschule gerade entwickelt hatten, wir gestalten Transformation, das aufzuweiten und nicht nur eine klassische Lehrveranstaltung machen, ne, zu sagen, naja klar, man hätte es seminaristisch machen können, das hätte eine von uns oder einer von uns auch sicherlich machen können, sondern zu sagen, naja, ich möchte eigentlich eher mal die ganze Hochschule mit einbeziehen. Also
von der Seite der Lehrenden.
Von der Lehrenden auch, ne, also eine Innenwirkung erzeugen und zu sagen, wir haben jetzt dieses Leitbild. Und mich hat einfach mal interessiert, wir haben ein wunderbares Profil in der Hochschule mit Bauingenieurwesen, mit Gartenbau, mit Forstwirtschaft, mit sozialer Arbeit und mit Wirtschaftswissenschaften. Ich selber komme aus dem Verkehrswesen, Mobilität und so. Das sind alles ganz spannende Themen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und mein Gedanke war zu sagen, naja, ich will doch einfach mal unsere Ressourcen nutzen. Und habe mir dann unsere Fakultäten angeschaut und natürlich versucht, thematisch bestimmte Bereiche abzudecken. Also ich hatte diese 3 Säulen angesprochen, da irgendwie so ein bisschen Gleichgewicht zu finden unter wirtschaftswissenschaftlichen Themen und sozialwissenschaftlichen Themen und ökologischen Themen, das zu haben. Und dann Kolleginnen und Kollegen gezielt angesprochen. Also das war nicht so ein Open Call, wie man das nennen würde. Wer würde denn gerne mitmachen? Sondern ich bin den anderen Weg gegangen und habe dann so mal geschaut, wer könnte denn interessant sein. Das war das Jahr 1, um vor allem diese Binnenwirkung zu erzeugen. Gleichzeitig waren wir aber da schon Teil eines Nachhaltigkeitsnetzwerkes von Thüringer Hochschulen, gemeinsam mit der Uni Erfurt und der TU Ilmenau und der Hochschule Nordhausen. Und diese Netzwerkpartner habe ich auch versucht mitzunehmen. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, im ersten Jahr war sowohl die Hochschule Nordhausen mit einem Vortrag als auch die Uni Erfurt mit einem Vortrag oder vielleicht sogar mit zwei Vorträgen vertreten. Aber ansonsten war es vor allem getragen von unserer Fachhochschule Erfurt, die wir haben. Und im Jahr drauf habe ich das Feld ein bisschen geweitet und die außerhalb der Hochschule noch ein paar mehr Vorträge dazu genommen. In diesem Jahr ist es deutlich mehr geworden und in diesem Jahr ist ja auch das erste Mal Viola Musser dabei. Da wird sie sicherlich auch noch was dazu sagen können. Also zum Teil hat das Angebot ja, die Veranstaltung bestimmt, dass ich bestimmte Partner hatte. Und im ersten Jahr habe ich mir auch an manchen Themenstellungen die Zähne ausgebissen, ne, dass ich also da niemanden gefunden habe, der das hätte bearbeiten können oder vortragen können. Im zweiten Jahr war das schon eleganter. Und da gab es auch Bewerbungen, das ist natürlich auch schön. Ne? Also wenn die sagen, das ist ja interessant, was hier stattfindet, kann ich da nicht mitmachen. Und das ist natürlich ein schöner Zustand. Und jetzt im dritten Jahr haben wir wieder uns natürlich Gedanken machen müssen, auch wen wir finden und wie wir das sinnvoll machen. Und dass wir Themen nicht allzu doppelt besetzen und trotzdem die ganze Palette irgendwie abdecken. Aber es gibt so einige Themen, die jetzt, weil noch mehr Hochschulen sind, 6 wurde ja schon genannt dafür, die brauchen ja auch ihren Platz. Das klassische Themen, die es bei uns gibt, Forstwirtschaft. Ne? Wir haben eine ganze sehr gut gehende Studiengang Forstwirtschaft. Die Forstwirte sind dieses Jahr dem zum Opfer gefallen. Ja? Dass wir sagen, da war jetzt kein Platz mehr für die Förster.
Ach so. Mhm. Interessant. Ich hätte sonst auch gefragt, gab es welche, die sich gemeldet haben und gefragt haben, warum bin ich da eigentlich nicht dabei? Aber Sie haben die Frage ja schon beantwortet. Mhm. Es gab Bewerbungen.
Es gab Bewerbungen. Wir haben auch Studierende oder ich damals noch die Studierenden gefragt, welche Themen hättet ihr denn gerne? Das war auch schön. Das Thema Wasser kam beim ersten Jahr, wo sie gesagt haben, wir würden gerne das Thema Wasser haben. Das hatten wir dann im letzten Jahr dabei, Kollegen vom Bauingenieuren, der das gemacht hat. Das war schön, also die Anregungen zu bekommen. Wichtig ist, es ist eine relativ generalistische Veranstaltung. Also wir dürfen nicht zu sehr ins Detail gehen. Und das war bei manchen Vorschlägen dann so, dass man gesagt hat, ich habe eine ganz kleine Facette innerhalb, weiß ich was, von mir aus vom Bauingenieurwesen, wo man sagt, naja, irgendwelche Materialien, Nachhaltigkeit von Baumaterialien. Aber es muss doch immer das große Ganze im Blick behalten werden. Und es soll ja auch ein Appetizer sein. Also so habe ich die Kollegen gelockt und zu sagen, na, ihr könnt doch quasi auf euer Lehrgebiet jetzt aufmerksam machen. Sagen, guck mal, das ist doch toll, was ich mache.
Und Sie haben ja auch den Schritt gemacht, den, ich weiß nicht, ob man den als mutig bezeichnen kann, den Schritt in die Öffentlichkeit hinein, in die außeruniversitäre Öffentlichkeit. Das Ganze ist geöffnet worden für das allgemeine Publikum, was natürlich auch noch mal eine Herausforderung an die Sprache und den Detaillierungsgrad von Vorträgen hervorruft. War das erfolgreich in Ihrem Verständnis?
Naja, das Ziel war nicht wirklich, also natürlich ist das Ziel immer in die Öffentlichkeit zu gehen, ne? Das ist auf jeden Fall gut, aber das stand bei uns nicht an erster Stelle. Wir haben zwischendurch überlegt, ob wir vielleicht das Ganze im Rathausfestsaal machen oder sonst so. Der Ort ist halt bei uns im großen Hörsaal in der Altonaer Straße, das ist ganz klar eine studentische Veranstaltung vom Design her. Es gibt einen Einlass und es sind furchtbar viele Studenten da und das ist jetzt nicht vom Charakter her wie so eine große Ringvorlesung, die mit der Thüringer Allgemeinen und TLZ gemeinsam veranstaltet wird und so. Wir laden ja auch gezielt keine Referenten von außerhalb von Thüringen an. Auch da habe ich schon Angebote bekommen. Ne? Also Humboldt-Uni Berlin und so, wo gesagt wird, das wäre doch schön, würde ich eigentlich auch gerne mal. Wo ich sage, naja, tut mir leid, wir machen das nur für aus Thüringen erstmal. Um hier ein Netzwerk auch aufzubauen, die Idee. Was wir erreichen, ist eine Fachöffentlichkeit, dass also tatsächlich Verbände und auch Ministerien, Verwaltung und sehr interessierte Bürger kommen. Aber es hat jetzt nicht die große Breitenwirkung. Aber das war jetzt auch eine Abwägung, wo wir gesagt haben, es ist eine studentische Veranstaltung, die soll vor allem in die Hochschule wirken. Und wenn das Dritte interessiert, dann freut uns das. Und wir bewerben das auch und verhindern das nicht nur. Aber die Zielgruppe sind Studierende.
Also ich würde erstmal genau das nochmal unterstreichen, was Matthias Gater gerade gesagt hat, dass eben tatsächlich das ja an erster Stelle eine studentische Veranstaltung ist und wir uns wirklich sehr freuen über das große Interesse. Also das ist weiterhin so, dass wir einen schon ganz gut gefüllten Vorlesungssaal haben mit Studierenden aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und inwieweit das jetzt eben externe Zuhörerinnen auch wirklich nutzen als Wissensquelle, wie gesagt, das steht jedem frei, das ist sicherlich ausbaufähig, aber das haben wir jetzt auch gar nicht aktiv vorangetrieben. Und inwieweit die Studierenden das tatsächlich intensiv nutzen als Wissensquelle, wirklich auch noch vielleicht Quellen weiterlesen oder sich dann zu den Themen noch weiter schlau machen, dazu haben wir gar keine Evidenz, dazu können wir gar nichts sagen. Und ich glaube, ich würde es auch wirklich eher so verstehen, wie das gerade schon gesagt wurde. Ich glaube, wir haben unseren Auftrag erfüllt, wenn ein paar Impulse nach jedem Vortrag hängen bleiben und Gedanken und Informationen, über die man vielleicht nochmal nachdenkt, man sagt, ach, das ist ja interessant und jetzt habe ich vielleicht nochmal neu was verstanden. Zum Beispiel denke ich an letzte Woche, wo es um die Energiewende in Thüringen ging. Und ich glaube schon, dass viele da rausgegangen sind, nicht indem sie da jetzt das ganze Wissen über das Thema Energiewende in Thüringen hatten, natürlich nicht, sondern einfach mit Fragen oder auch mit weiteren Anstößen für weitere Gespräche. Ja, wir brauchen die Windenergie zum Beispiel, um eben die Energiewende in Thüringen stemmen zu können. Und ich glaube, das ist das, was wir erreichen können. Ne? Also zu stimulieren, Anreize zu setzen, Ideen auf Themen zu...
Diese Vorlesungen, die da gehalten werden, die kann man ja als Gast sich im Netz auch zu Gemüte führen. Nicht nur den mündlichen Teil, also das, was gesagt worden ist, das wird aufgezeichnet, sondern auch die Folien kann man sich angucken und das ist schon sehr, sehr lehrreich. Das kann man nicht anders sagen. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema beschäftigt, da mal reinzuschauen.
Also das ist auch toll, dass Sie das sagen, auf jeden Fall. Und das ist diese Möglichkeit gibt es. Gleichzeitig würde ich sagen, uns mangelt es ja nicht, das haben Sie gerade eben schon selbst erwähnt, uns mangelt es ja prinzipiell nicht an Informationen. Die Frage ist ja eher, welche Informationen können wir überhaupt verarbeiten? Wie gehen wir mit all den ganzen Informationen im Kontext von Nachhaltigkeit überhaupt um? Und da müssen wir ja schon irgendwie sehen, dass eigentlich Studierende all den ganzen Input, den sie jeden Tag bekommen, ja nur... Ja, wie soll ich sagen, nur Bruchteile davon sicherlich dann auch wirklich was mit den Menschen machen oder in das Handeln verändern oder so. Ne? Also da sollte man, das Wissen ist das eine, aber was daraus folgt, ist das andere.
Naja, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die beschäftigen sich professionell mit solchen Themen. Mhm. Also da denke ich, das war gerade so ein bisschen der Hinterkopfgedanke bei mir, dass ich mir gesagt habe, also wenn ein Unternehmen sich Gedanken drüber macht, wie es eine Gestaltung von irgendeinem internen Ablauf neu konzipieren will, wenn eine Stadtverwaltung sich Gedanken drüber macht, wie die Energieversorgung jetzt vielleicht nochmal mit anderen Informationen als von den Stadtwerken hinterlegt werden kann, dann kann man sich da prima informieren. Und ich weiß nicht, ob die Runterladezahlen von diesen Folien gezählt werden bei Ihnen. Wahrscheinlich nicht. Sie gucken sich beide fragend an. So ist das.
Wir können das heute die Frage gerne mal also nicht nur weitergeben, sondern mich würde das auch interessieren, ne? Ob das überhaupt erfasst wird.
Ja, ja, klar, ja. Natürlich.
Vielleicht ganz kurz noch mit der Wirkung der Vorlesung. Ich habe von der Innenwirkung gesprochen und die Kolleginnen und Kollegen, die sich daran beteiligen, das habe ich im ersten Jahr vor allem festgestellt, dass die zum Teil gesagt haben, das ist ja ein interessanter Aspekt. Also die haben vielleicht Themen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber die wissen das gar nicht so. Oder haben sich das erste Mal oder richtig mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und haben mir gesagt, was ist es so? Also vor allem bei den Wirtschaftswissenschaften war das so, dass sie gesagt haben, ja klar, spannend, Matthias, können wir uns nicht nochmal und dann einfach sich zu treffen und auch darüber zu reden, aber auch bei anderen, also einfach die ein bisschen... zu motivieren und in diese Richtung zu denken. Und ich glaube, da war die Vorlesung ganz erfolgreich oder ist erfolgreich, dass wir einfach, also mir geht es auch um uns als Hochschule, dass wenn wir sagen, wir gestalten Transformation, dass man sich als Teil des Ganzen versteht und dass man eben auch die vielen Facetten sieht dabei. Im letzten Semester hatten wir die Situation, dass wir das Thema Wasser, was ich angesprochen habe, und Naturschutz in zwei darauffolgenden Wochen hatten. Beim Thema Wasser ging es viel um das Thema Wasser als regenerative Energie. War ein toller Vortrag, war einer, der auch aus der Entwicklungsländerforschung kam und große Staudammprojekte gemacht hat und der natürlich gesagt hat, ja, Nachhaltigkeit, aber Wasser ist natürlich erstmal ein toller Energieträger, ne, den wir haben, emissionsfrei und so weiter und so fort. Und die Woche drauf kam dann irgendwie eine vom Bayerischen Naturschutzbund, die jetzt bei uns Professorin war, ist schon wieder weg, ne, die halt über die Verbauung der Donau gesprochen hat, gesagt hat, naja, diese ganzen Laubwasserkraftwerke, das ist ein Drama, dass man eben merkt, wie... dass es halt auch nicht so einfach ist. Es ist nicht so eindimensional, dass man sagt, naja, Wasser ist doch klasse als Energieträger und ist sicherlich für das Weltklima gut, aber Nachhaltigkeit ist halt auch mehr als nur Klimaschutz.
Mhm. Eine klassische politische Optimierungsaufgabe. Zielkonflikte zu bewältigen versuchen. Was hat sich in den letzten 3 Jahren verändert aus Ihrer Sicht?
Naja, wir sind, das Netzwerk ist größer geworden, auf jeden Fall.
Der Universitäten und Hochschulen.
Die sich daran beteiligen. Die Nachfragezahlen sind, also auf studentischer Seite, weiterhin gut. Dieses Jahr haben wir über 250 Immatrikulationen. Wir verfolgen das. Aber da werden Viola und ich sicher auch am Ende des Semesters nochmal drüber nachdenken. Also, ob jetzt Wachstum das Ziel ist oder wie wir das, ne? Also, wie wir damit umgehen. Und es ist, hat sich halt einfach etabliert. Also mir geht es auch tatsächlich darum, erstmal so ein Format auch irgendwie so aufzustellen, dass es nachhaltig ist, ja, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege, sondern wir haben festen Platz in der Hochschullandschaft fast, ja, dass also auch die anderen Hochschulen, also konkret, das ist jetzt dieses Netzwerk, von dem ich gesprochen hatte, Uni Erfurt, TU Ilmenau, Hochschule Nordhausen, aber wir haben jetzt die Uni Jena dabei, dieses Jahr die FSU mit einem Beitrag und wir haben die Bauhaus-Uni in Weimar dabei mit einem Beitrag. Also insofern decken wir 3 Universitäten und 3 Fachhochschulen ab oder Hochschulen der angewandten Wissenschaften und das ist schon sehr schön und alle nicken und sagen, ja Mensch, ist ja toll, wir machen auch gerne mit.
Mhm. Das hört sich jetzt nur so positiv an. In der öffentlichen Diskussion habe ich den Eindruck, nimmt das Thema Nachhaltigkeit eher einen etwas absinkenden Stellenwert ein. Oder sehen Sie das anders? Ich habe es nicht gemessen.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich würde eher sagen an der Stelle, im öffentlichen oder medialen Diskurs vielleicht könnte dieser Eindruck entstehen und politisch sicherlich. Ja, also bei unseren politischen oder bundesweiten Entscheidungsträgern hat das Thema gerade weniger Stellenwert. Ob das in der Praxis so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, viele Industrien, Unternehmen und so weiter haben sich schon längst auf den Weg gemacht und sehnen sich eigentlich nach klaren Leitplanken. Für die ist das... denken wir zum Beispiel an Thema Windkraft oder generell so Betriebe, die zu erneuerbaren Energien Dinge anbieten. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass die schwächelnde Automobilindustrie, gerade die ganzen Zuliefererbetriebe, viele Bauteile auch für Windkraft bereitstellen. Und die sehnen sich danach, dass es sozusagen Klarheit, klare politische Rahmenbedingungen gibt für weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Und die, also das ist eine wirtschaftliche Frage. Und deswegen würde ich sagen, in der Praxis nimmt es nicht an Relevanz ab, würde ich jetzt mal so positiv sagen. Aber es könnte öffentlich medial der Eindruck entstehen. Und es ist natürlich dramatisch, wenn jetzt politische Weichenstellungen nicht so gestellt werden, wie wir es brauchen. Und dann möglicherweise tatsächlich in der Praxis diese Erfolge, die wir zumindest schon hatten, möglicherweise wieder zurückgedreht werden.
Mhm. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre, dazu mit den Kreisen, die Sie gerade so im Hinterkopf haben, als Sie das gesagt haben, ob man nicht mit denen vielleicht mal am Ende des Semesters so ein kleines Kolloquium macht mit Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und solchen Gruppierungen, um genau das auch vielleicht bestätigt zu bekommen, dass es im Grunde genommen viel interessanter ist, aus deren Sicht mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen als weniger.
Ja, also sehr interessant, sehr guter Vorschlag, nehmen wir mal auf, denken wir drüber nach. Und es ist natürlich sehr, sehr differenziert zu betrachten. Also sicherlich gibt es auch ganz andere Unternehmen und Branchen, die da sehr stark dagegen lobbyieren, ohne Frage. Und da muss man sehr genau hingucken. Was mich aber eher umtreibt und was vielleicht auch damit zu tun hat mit Ihrer Frage, wie ist das eigentlich gerade, also wie steht es denn eigentlich um das Thema Nachhaltigkeit, ist ja auch, wie schauen eigentlich junge Menschen auf das Thema? Ja, und das treibt mich tatsächlich sehr um als Hochschullehrende, denn ich nehme da schon wahr, dass, ich sag mal, nach den Jahren, in denen Fridays for Future sehr aktiv war und sämtliche andere auch klimaaktivistische Gruppen, ist, was das angeht, ja, ruhiger geworden ist. Und viele junge Menschen die Erfahrung machen mussten, wir sind sehr viel demonstrieren gegangen, wir haben uns sehr viel aktivistisch bemüht. Passiert ist ganz wenig, wobei sicherlich ein Ergebnis schon auch von Fridays for Future war, dass Dinge auch vorangetrieben wurden, ohne Frage. Und ich nehme bei jungen Menschen zwei Dinge wahr. Zum einen Resignation und Rückzug. Und auf der anderen Seite auch ein Stück weit schon die Auseinandersetzung mit dem Kollaps, weil sie gar nicht mehr daran glauben, dass es eine gelingende Transformation geben kann. Und das macht mich sehr betroffen. Und ich habe noch gar keine Antworten darauf, sozusagen auf die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Wie können wir eigentlich jungen Menschen sozusagen die Hoffnung geben, den Mut und die Kraft, das Empowerment, sich trotzdem weiterhin für Transformation einzusetzen? Ja.
Jetzt hatten Sie das so speziell für Jugendliche formuliert, was Sie formuliert haben. Ist das bei Älteren anders?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, junge Menschen sind besonders, also nein, sicherlich gibt es auch viele ältere Menschen, Menschen mittleren Alters, die resigniert sind von zu geringen Fortschritten im Nachhaltigkeitskontext, aber bei jungen Menschen nehme ich das doch schon sehr stark wahr, weil deren Zukunft einfach unmittelbar betroffen ist. Also um es ganz konkret zu machen, mich beschäftigt das total, wenn ich an meine Kinder denke. Meine jüngste Tochter ist im Jahr 2050 erst 26 Jahre alt. Also hoffe ich, dass sie dann mal zum Beispiel in einem Hörsaal sitzen wird, studieren wird. Und wir müssen uns die Frage stellen, in was für einer Welt leben wir eigentlich im Jahr 2050, wenn die Emissionen und die Entwicklung, wie sie im Moment aussehen, so weitergehen. Also wir hatten ein Jahr, wir gucken gerade zur Weltklimakonferenz, noch nie waren global gesehen die Gesamtemissionen so hoch wie in diesem Jahr. Und das trotz all der Anstrengung, trotz all der Maßnahmen, die in den letzten Jahren ja auch schon ergriffen wurden. Es hat sich nichts verändert. Wir sehen, und das haben Sie ja angesprochen, dass auf politischer Ebene, im politischen Diskurs da plötzlich sehr viel Zögerlichkeit, Skepsis vielleicht wieder Einzug gehalten hat. Und das ist für junge Menschen, hat das einfach eine ganz andere Tragweite. Und deswegen interessieren mich da vor allen Dingen die jungen Menschen und deren Resignation, weil das ist ganz entscheidend, weil wir brauchen diese jungen Menschen, deren Kraft und deren Optimismus, damit sie eben mit uns die Veränderung gestalten und eben auch positiv in das Leben blicken, was vor ihnen liegt. Genau, deswegen betreffen mich die jungen Menschen besonders.
Sie haben davon gesprochen, dass junge Menschen sich zurückziehen. Ist das ein Rückzug, der allgemein aus der demokratischen Öffentlichkeit ist, Ihrer Wahrnehmung nach, oder speziell im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit?
Kann ich nicht genau sagen. Ich nehme es in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit so wahr. Das zeigen, also ich kenne so ein paar Befragungen auch aus der jüngsten Zeit, die einerseits sagen, junge Menschen gucken sehr skeptisch, sorgenvoll in Bezug auf die Themen soziale Gerechtigkeit, Klima, Krieg, auf die Zukunft. Gleichzeitig sind sie aber in Bezug auf ihr eigenes Leben recht optimistisch. Und das ist ja eigentlich ein vermeintlicher Widerspruch, aber passt trotzdem dann auch ganz gut zu dieser Strategie, dass man halt sagt, global, gesamtgesellschaftlich, in Deutschland kann ich nicht viel machen, da sieht es gar nicht gut aus. Aber mein eigenes Leben, da kann ich gucken, dass ich das in den Griff bekomme, ich kann schauen, dass ich einen tollen Job finde, weiß ich nicht. Also da sind junge, ja, da genau, sieht es ein bisschen positiver aus, aber das könnte vielleicht diesen Rückzug begründen. Ja? Also ich will jetzt nicht vom Rückzug ins Private sprechen, aber vielleicht ein Stück weit, ja, ein Rückzug von diesen Themen.
Ich habe nochmal eben in das Programm für dieses Semester jetzt geschaut. dann ist es ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Sie zwar nicht so richtig als Schwerpunkt, aber doch etwas stärker, als das in den letzten Jahren der Fall war, sich mit dem Thema Psychologie und Wahrnehmung und Bildung beschäftigen. Das sind ja alles Themen, die auf die Psychologie von Menschen Einfluss nimmt, mehr oder weniger positiv, je nachdem, und auf diese Art und Weise eben vielleicht der Entwicklung Rechnung trägt, sage ich mal ganz neutral.
Also das hat erstmal tatsächlich auch wieder ganz persönliche Gründe, weil dieses Jahr das erste Mal Viola die Veranstaltung mit mir gemeinsam macht, Viola Muster. Und sie ist nun mal Professorin für Sozialwissenschaften und Nachhaltigkeit und hat von daher, glaube ich, auch professionell einen anderen Blick auf die Sache und andere Ideen eingebracht. Also das ist ja auch sehr schön, das zu sehen. Das vielleicht auch noch vorhin Ihr Hinweis, wir sollten noch mit der Podiumsdiskussion schließen oder irgendwie sowas. Auch das ist neu dieses Jahr bei der Veränderung. Also wir haben angefangen mit einem Art Podium, ne, wo es darum ging, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Relevanz. Das kann man auch sagen, da geht es ein bisschen eben auch um Wahrnehmung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Warum müssen wir uns mit dem, oder wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen? Und auch zum Abschluss wird es eine Podiumsdiskussion geben,
ja,
die also am Ende steht.
Das ist, am 3. Februar, ja, sage ich jetzt schon mal dazu.
Genau, dieses Framing, das war also auch Impuls von Viola, der kam. Und dadurch, daran kann es durchaus liegen, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr psychologische Themen haben. Wir haben aber natürlich auch die FSU dabei, also die Uni Jena und also keine... Wir sind ja doch ein bisschen technisch orientiert bei uns an der Hochschule oder wirtschaftswissenschaftlich. Und insofern kommen auch die Partnerwahl sozusagen, hat da einen Einfluss drauf.
Also für die Zuhörer, das darf ich dann vielleicht gleich noch dazu sagen, die vorletzte Veranstaltung ist diejenige, auf die Sie gerade angespielt haben. Die heißt Nachhaltigkeit in aller Munde. Was bringt es noch, über Nachhaltigkeit zu kommunizieren? Professorin Dr. Irina Lock von der FSU Jena. Also alles Themen, die die Zuhörerinnen besonders interessieren werden. Und ich kann nur noch mal sagen, es ist eine öffentlich zugängliche Veranstaltung. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr lehrreich für mich auch wieder.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vielen Dank. Ja.